Wenn du Christus kennst, wenn du mit ihm lebst und erlebt hast, wie er dich verändert hat, und du dann Menschen begegnest und von dieser Freude, die du jetzt hast, weitergeben möchtest, und du erlebst immer und immer wieder, dass all deine Versuche auf Granit laufen, ohne weiterzukommen. Dein Versuch, irgendwelche gute Literatur anzubringen, dein Versuch, das Wort Gottes an den Mann zu bringen, scheint alles keinen Erfolg zu haben. Und du findest dich wieder in einer Situation ähnlich wie ein junger Mann, 15 bis 16 Jahre alt, also eher ein Teenager. Wir nennen ihn Tim heute Morgen, der schon länger zum Glauben gekommen war, der in einem wohlbehüteten Elternhaus aufgewachsen war, der die Gemeinde liebte, der Teil dieser Gemeinde war, der entschieden mit Christus und für Christus lebt, der förmlich Feuer und Flamme für diesen Christus hatte. Doch alle die Begegnungen, die er hatte in der Schule und in der Arbeit und in den Situationen, wo er versuchte, den Glauben zu erzählen, endeten in Gelächter, in Spott, in einem Schmunzeln. Er wollte evangelisieren, aber dazu kam die Sorge, verachtet zu werden, die dazu führte am Ende, dass er schwieg. Er lebte immer noch ein gewissenhaftes Leben. Er lebte immer noch einen überzeugten Glauben. Und auch sein Gewissen schlug immer wieder an. In seiner Jackentasche trug er einen Stapel von Traktaten mit sich rum. Er betete Tag für Gelegenheiten, doch die Hemmungen und die Sorge konnte er nicht überwinden. Bis er anfing, sich Fragen zu stellen, ob der Gläubige jetzt wirklich, ob es wirklich der Auftrag ist, eines Gläubigen das Evangelium zu verkündigen. Es kam auch sogar die Überzeugung dazu, dass er gesagt hat, ich rede nur noch über meinen Glauben, wenn ich gefragt werde. Und so hat sich die Ausstrahlung des Evangeliums von Tim immer weiter reduziert auf einen kleinen glühenden Docht. Ein Mensch, der zwar noch anders aussah, aber sich nicht traute, es vielleicht sogar nicht für richtig hielt und es auch nicht für möglich hielt, für diesen Gott etwas zu bewirken, für diesen Gott zu reden. Die Frage heute Morgen an dich, bist du ein solcher Tim? Bist du in einer solchen Situation, wo du all deine Versuche, von dem Glauben zu reden, in nichts verlaufen sind und all deine Gebete scheinbar unerhört geblieben sind und du jetzt an dem Punkt bist, wo du dich mit dem Status quo zu schweigen zufrieden gegeben hast? Du hast jetzt resigniert und du überlässt es anderen, das Evangelium zu reden, weil das bei dir ja nicht geklappt hat. In der Passage, die wir heute miteinander anschauen möchten, werden wir sehen, dass es Gott ist, der Errettung wirkt. Wir werden heute lernen, dass Gott wirkt in der Evangelisation. Und ich möchte, dass du heute Morgen mit neuer Hoffnung rausgehst, dass Gott seine Macht und seine Mittel bringt, die dich ermutigen können und die dich antreiben können in jeder Situation, sei sie noch so aussichtslos. Und dazu dürft ihr jetzt mit mir Apostelgeschichte 8 aufschlagen. Ihr habt vorne auf der Folie gesehen, wir sind mittlerweile bei Predigt 18 und Kapitel 8 ist heute dran, Kapitel 8, Vers 26 bis 40. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt, der ist öde. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Äthiopier, ein Kämmerer, ein Gewaltiger der Kandake, der Königin der Äthiopier, der über ihren ganzen Schatz gesetzt war, war gekommen, um zu Jerusalem anzubeten. Und er war auf der Rückkehr und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus, tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Philippus aber lief hinzu und hörte ihn, den Propheten Jesaja, lesen und sprach, verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie könnte ich denn, wenn nicht jemand mich anleitet? Und er bat den Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Stelle der Schrift aber, die er las, war diese. Er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen. Wer aber wird sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Der Kämmerer aber antwortete dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von dich selbst, von sich selbst oder von einem anderen? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit dieser Schrift an und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber auf dem Weg fortzogen, kamen sie an ein Wasser, und ein Kämmerer sprach: Siehe, da ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Und er befahl, den Wagen anzuhalten, und sie stiegen beide in das Wasser hinab, sowohl Philippus als auch der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog seinen Weg mit Freuden. Philippus aber fand man zu Aschdod, und er zog hindurch und verkündigte das Evangelium allen Städten, bis er nach Caesarea kam. Es ist dieser Text heute Morgen, der uns drei Anweisungen gibt, die dir neue Hoffnung in Gottes Wirken geben. Und die erste Anweisung, die wir hier sehen, ist: Erwarte den Heiligen Geist. Nun, diese Passage ist sonderbar. Sie ist sonderbar deshalb, weil wir hier quasi aus der Situation herausgerissen werden. Wir haben vorhin noch gesehen, wie Philippus in Samarien wirkt. Und aus dem Nichts heraus kommt dieser Befehl an Philippus, in den Süden zu gehen. Da ist diese eine Person, die wir in der Apostelgeschichte nie wieder sehen, den Kämmerer. Und am Ende endet diese Passage mit der Entrückung von Philippus. Und wenn man im Internet nachschaut und guckt, was für Predigten es zu dieser Passage gibt, dann wird man verrückt, wie unterschiedlich sie verstanden werden. Der eine überschreibt sie mit Teleportation. Der andere schreibt sie mit einem Beispiel von Diversität innerhalb der Gemeinde, weil es hier eine Randfigur innerhalb der jetzt hier den Glauben findet. Doch es ist bezeichnend zu sehen, wie Lukas in besonderer Weise hier die Heilsgeschichte abzeichnet und zeigt, wie Gott sein Reich voranbringt. Und ihr müsst verstehen, wir haben angefangen in Jerusalem. Wir haben angefangen da, wie die 120 Leute gebetet haben und der Heilige Geist kam auf sie nieder. Und wir sehen, wie sich das Evangelium wie ein Lauffeuer innerhalb Jerusalems ausbreitet. Und je mehr es die Gemeinde wächst, desto größer wird auch der Einfluss. Dann bricht die Verfolgung aus in Kapitel 8 und wir sehen, dass genau das, was die Verfolger versucht haben zu tun, den gegenteiligen Effekt erreicht hat. Nämlich den Glauben, statt ihn auszubremsen, wurde er nur noch mehr verbreitet und die Gemeinde, statt dass sie geschrumpft wurde, wurde sie nur noch größer. Und es ist ab Kapitel 8, wo wir diesen Schritt sehen, dass das Evangelium über Jerusalem, über Judäa hinweg nach Samaria getragen wird und jetzt hier auch innerhalb des größeren Spektrums sozusagen des Judentums ihren Anklang findet. Und es ist bezeichnend, dass es Philippus ist, einer der sieben, den uns Lukas in Kapitel 6 vorgestellt hat, als einer der sieben, der das Problem der Witwenversorgung innerhalb der Gemeinden mitbeheben sollte, dass es einer dieser sieben ist, den Gott jetzt besonders benutzt, um seine Verheißung voranzubringen. Seine Verheißung hat er ganz am Anfang in Kapitel 1, Vers 8 gegeben, wo Jesus deutlich gemacht hat: Ihr werdet Macht empfangen und ihr werdet Zeugen sein, angefangen in Jerusalem, nach Judäa und jetzt der nächste Schritt ist Samaria. Und genau das ist in Kapitel 8 eingetroffen, dass Philippus hinausgeht nach Samaria und dort das Evangelium heranbringt. Also er hat einen förmlichen Erfolgskurs, den Philippus hier erlebt. Und jetzt hat er einen so wunderbaren Einfluss genossen, er hat so viele Menschen erreicht und jetzt kommt dieser Auftrag, an einen ganz einsamen Ort sich zu verziehen. Wie wir es in Vers 26 lesen, in Kapitel 8, Vers 26, ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh nach Süden auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt, der ist öde. Er war gerade eben noch im Norden Israels gewesen, wo viele Menschen wohnen, große Städte sind, Ansammlungen von Menschen. Und jetzt wird er komplett rausgezogen in den äußersten Süden von Israel, wo es nichts gibt als nur Wüste. Wir haben hier die Straße zwischen Jerusalem und Gaza, die genannt wird. Dort, wo kaum Menschen sind, dorthin sollst du jetzt gehen, Philippus. Und jetzt, wenn du dich selber in die Situation versetzt, wunderst du dich doch, wie kann denn das sein? Wie kann das sein, dass Gott diesen Aufwand betreibt, mich jetzt an diesen Ort zu verschicken, wo nur höchstens jemand zufälligerweise auf einem Weg unterwegs ist? Doch der Auftrag hier an Philippus ist eindeutig, er ist klar. Und deshalb lesen wir in Vers 27, wie Philippus ohne Zögern reagiert und er stand auf und ging hin. Und siehe, Ein Äthiopier, ein Kämmerer, ein Gewaltiger der Kandake, der Königin der Äthiopier, der über ihren ganzen Schatz gesetzt war, war gekommen, um zu Jerusalem anzubeten, und er war auf der Rückkehr und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Philippus macht sich also auf den Weg und begegnet hier einer ganzen Gefolgschaft von Menschen, einer ganzen Entourage von Offiziellen, die hier unterwegs sind. Wahrscheinlich ein Wagen, der gezogen wurde von Ochsen, wo ein hoher Beamter drauf saß. Und der Text macht uns deutlich, dass es sich hier um einen Äthiopier handelt. Und wenn hier Äthiopier steht, dann müssen wir nicht das Land auf der Weltkarte, die wir heute haben, betrachten, sondern was hier gemeint ist, ist ein Königreich, das unterhalb Ägyptens im heutigen Sudan lag. Also dieser Mann ist ein Afrikaner mit dunkler Haut, der auf dem Weg zurück ist in seine Heimat. Wir lesen aber, dass er nicht irgendein Äthiopier ist, sondern ein Beamter, einer der Herrscherin Äthiopiens dient. Und wir sehen so, wie der König in Ägypten Pharao hieß, so nannte man die Herrscherin von Äthiopien Kandake. Das ist der Name, der Titel sozusagen, den man dieser Person gegeben hat. Nun, er ist ein Kämmerer. Und genau genommen, wenn wir den Text genau anschauen, und diejenigen unter euch, die eine englische Übersetzung nutzen, die werden es auch so lesen, da steht, es ist ein Eunuche. Ein kastrierter Mann, ein zeugungsunfähig gemachter Mann. Und das bringt hier alle Männer zum Schaudern, aber das war im Altertum relativ normal, dass Beamte, die besonders im Dienst von Frauen waren, die einen Harem überwacht haben oder die wie hier einer Herrscherin gedient haben, dass die kastriert wurden, damit sie nicht auf dumme Gedanken kommen. Und so war auch dieser Mann einer dieser Eunuchen, der unter dieser Frau diente. Er war auf dem Weg gewesen nach Jerusalem, um dort anzubeten, und ist jetzt auf dem Weg zurück. Und wir sehen bei ihm, er kannte offensichtlich das Judentum, er ist interessiert in den Gott Israels, er ist offen und er ist suchend. Doch mit Jerusalem hatte er ein Problem. Denn Gott hatte in seinem Gesetz, in der Tora, ganz deutlich geboten, dass Eunuchen nicht im Tempel anbeten dürfen. Ein verschnittener Mann, so wie er das war, hatte nicht den Zugang zum Tempel. Und wir sehen bei diesem Mann, auch wenn er vom Herzen her die richtige Ausrichtung hatte, so verwehrte ihm doch das Gesetz den näheren Zugang. Das Einzige, was er höchstens tun durfte, war in dem Tempelhof, wo auch die Heiden Zugang hatten, dort hineinzugehen. Aber als Beamter war er ein reicher Mann, der viele Mittel zur Verfügung hatte, der es sich leisten konnte, eine Schriftrolle zu kaufen, eine Schriftrolle des Jesaja. Denn diese sind teuer, die sind rar, und er ist privilegiert und kann jetzt hier auf seinem Wagen sitzen und das Ding laut vor sich herlesen. Wir lesen in Vers 29 weiter, wie jetzt die Situation sich hier entfaltet. Und der Geist spricht zu Philippus: Tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Also wir sehen wieder hier eine ganz klare, eine ganz deutliche Anweisung, die Philippus hier empfängt, ein deutlicher Befehl und eine ganz klare Führung von Gott in dieser Situation. Es ist der Heilige Geist, der hier von Anfang an diese Begegnung orchestriert und der Philippus an einen Ort schickt, wo sonst gar keiner ist, und der jetzt auch hier Philippus den letzten Stoß gibt: Schließ dich diesem Wagen an. Und das sehen wir hier, wie Gott derjenige ist, der effektive Evangelisation vorbereitet. Und so ist es auch heute noch der Fall, dass Gott gezielt Christen mit Ungläubigen zusammenführt, damit sie diesen das Evangelium verkündigen können. Und jetzt fragt ihr euch, wie macht er denn das? Wie kann ich erleben, dass der Heilige Geist mich an einen Ungläubigen heranführt? Redet er etwa noch in so deutlichen Worten zu mir, wie wir das hier geschrieben sehen, im Gegensatz in Bezug zu Philippus? Oder der ein oder andere mag denken, ich brauche erstmal eine richtig gute Lobpreissession, wo ich richtig gehypt werde und das Gefühl kriege, dass der Heilige Geist mit mir ist, und dann geht's rund. Oder ist es ein Gefühl, das ich bekomme, ein Eindruck, dass ich etwas tun soll, dass ich vorwärts gehen soll? Wie führt mich denn praktisch heutzutage der Heilige Geist in der Begegnung mit Ungläubigen? Und dazu müssen wir zuerst vorab noch einmal betonen, und ich weiß, es wird für einige von euch eine Leier sein, die wir mehrfach gesagt haben, aber ich sage es noch einmal, Apostelgeschichte ist ein besonderes Buch. Ein Buch einer Übergangszeit, einer besonderen Zeit, einer besonderen Aufgabe, besondere Umstände, besondere Ereignisse. Das heißt, einige dieser Dinge, die wir hier sehen, wie der Heilige Geist wirkt, sind nicht mehr eins zu eins das, wie wir es heute erleben. Sondern es ist hier der Fall, dass Gott in besonderer Weise seine Gemeinde baut, dass Gott in besonderer Weise aktiv ist, um die Enden der Welt zu erreichen und hier auf ganz sonderbare und ganz einzigartige Weise wirkt. Das soll uns aber nicht bremsen, davon zu glauben, dass trotzdem noch auch heute der Heilige Geist wirkt. Und damit wir verstehen, wie er heute wirkt, muss ich mit euch einen kleinen Ausflug durch das Neue Testament machen. Einen kleinen Ausflug zu ein paar verschiedenen Stellen. Die erste Stelle, die ihr aufschlagen dürft, ist Johannes 16. Johannes 16 ist die Passage, wo wir Jesus erleben in seinem Umgang mit seinen Jüngern. Die Jünger ahnen jetzt schon, dass irgendetwas bevorsteht. Er hatte ihnen häufig schon von seinem Tod erzählt. Und die verstehen jetzt auch, dass irgendwie die Situation sich zuspitzt, die Lehren von Christus werden immer konkreter. Und jetzt ist dieser Punkt, wo die Jünger vor dem Punkt stehen und wissen, Gott, so wie wir ihn jetzt erlebt haben, dass er täglich immer bei uns ist, dass er mit uns wandelt, uns täglich korrigiert und wir erleben dürfen, wie Gott wirkt, das wird irgendwann nicht mehr so der Fall sein. Und die Frage, müsst ihr euch vorstellen, die den Jüngern in den Kopf schwirrt, wie kann das sein, wenn Gott selbst als Person nicht mehr bei uns ist? Und Jesus gibt ihnen ganz eine gute und hilfreiche Aussage, indem er ihnen die Hoffnung gibt auf den Heiligen Geist. Nämlich, dass sie nicht mehr allein sein werden. In Johannes 16, Vers 13 lesen wir, wie er die Jünger hier anweist und sagt, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Das ist eine wunderbare Wahrheit, die wir hier sehen. Dass das, was Jesus für Israel gewesen ist, nämlich das Versprechen, Immanuel, Gott ist mit uns, ist ein Versprechen, das Jesus jetzt sagt, das hat der Christ für immer für sich in Anspruch zu nehmen. Er kann bis in Ewigkeit wissen, Gott ist mit mir, weil er den Heiligen Geist empfängt. Das musst du dir mal vor Augen führen. Der Heilige Geist ist immer da, wenn du ihn kennst. Er lebt in dir, er regiert in dir. Und Paulus sagt später in 1. Korinther 3, dass du ein Tempel Gottes bist. Du bist förmlich ein wandelndes Gotteshaus, die Residenz des Heiligen Geistes, Besitztum des Heiligen Geistes. Und so ist es auch, wie er dich führt in der Wahrheit. Und diese Wahrheit, hat Jesus deutlich gemacht, ist das Wort Gottes. Das heißt, der Heilige Geist ist es, der dich in das Wort Gottes voranbringt, der dir hilft, es zu verstehen, der dir hilft, es zu erkennen, der dich daran erinnert, der dich erneuert. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Du, der du jetzt ein Tempel dieses Gottes bist. Immanuel, Gott ist mit uns. Schlag noch eine andere Stelle mit mir auf, Galater 5, wo wir Paulus sehen, wie er die Galater ermahnt, die übrigens einiges an Problemen hatten. Aber er sagt ihnen in Galater 5, Vers 16, ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen, denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter dem Gesetz. Und hier beschreibt Paulus, und wir könnten die ganze Passage jetzt noch im letzten Detail ausbreiten, aber wir wissen eins, was er hier beschreibt, ist das Wesen eines Christen. Das Wesen eines Christen, der im Geist ist. Er lebt aber, dass das Fleisch sich permanent gegen ihn sträubt. Seine alte Natur, die immer noch ihm anhaftet, die ist ständig daran, gegen diesen Geist zu kämpfen. Also wir sehen, dass die Begierde des Geistes, die Begierde, das Richtige zu tun, hier durch die Begierde des Fleisches, das Falsche zu tun, bedroht wird. Und das ist die Ausgangslage, in der du dich selber auch tagtäglich wieder befindest. Während du einerseits dieses wandelnde Gotteshaus bist, wo Gott regiert, spürst du in einer anderen Art diesen täglichen Kampf des Fleisches, der es in eine andere Richtung ziehen will. Und es ist diese lähmende Realität, in der du dich wiederfindest und realisieren musst, ich kann es nicht von mir selbst aus. Denn wenn du alleine versuchst, diesen Kampf zu begehen, dann verlierst du nach und nach. Und es ist der Heilige Geist, der in dir wirkt. Und wenn er nicht wirkt, dann nimmt das Fleisch überhand und dann sündigst du. Und dann kommt nicht Gottes Werk zustande, sondern Menschenwerk. Wenn du am Steuer bist, in Begegnungen, die du hast mit Menschen, und dann geht es dir mehr darum, um den Eindruck, den du hast, um den Nutzen, den du von dieser Konversation hast, um deinen eigenen Schutz wirst du besorgt sein. Und das Resultat ist, dass du regiert bist von Sünde, von Stolz, von Eigensinn, von Selbstsüchteleien, von Neid. Doch wenn du das im Glauben vorangehst, wenn du betest und wenn du erwartest, dass Gott durch dich wirkt, wenn du dich bewusst ihm ergibst, dann wird er, der Heilige Geist, auch in dir wirken. Und dann stehst nicht mehr du, sondern er im Mittelpunkt. Und dann sind die Gespräche nicht mehr länger von deinem Eigensinn geprägt, sondern von Gottes Sinn. Dann ist es nicht mehr der Dienst für dich, sondern Gottes Dienst, der dich treibt. Und ein Mensch, der vom Heiligen Geist getrieben ist, der gibt nicht einfach irgendeinem Gefühl nach, der gibt auch nicht einfach nur einem Eindruck nach, sondern er erlebt, wie der Heilige Geist konkret wirkt in den Situationen, in der er sich befindet. Und wir sind heute so vorsichtig geworden, weil so viel Humbug getrieben wird. Wir sind so vorsichtig geworden, wenn wir vom Heiligen Geist sprechen, weil Menschen den Geist mehr als eine Kraft, eine Energie verstehen, die Atmosphäre und Gefühle beeinflusst, als eine heilige Person, die auch im Menschen wirkt. Oder wir sind vorsichtig geworden, weil Menschen Dinge dem Geist zuschreiben, die mehr Teufelswerk sind als Gottes Werk. Und wir sind so vorsichtig geworden, weil wir ein unbändiges Vertrauen in die Heilige Schrift haben, die Gott uns gegeben hat. Und wir haben Sorge davor, dass irgendeiner den Eindruck hat, er könnte dem etwas hinzufügen. Und diese Angst vor Extremen lähmt uns und hat das Potenzial, in uns tote Orthodoxie zu produzieren. Ein mechanisches Christentum, das sich nur noch in ein System bewegt, wo es keinen Freiraum gibt, dass Gott auch wirklich wirkt. Und was wir gemacht haben, ist ein falsches Gottesbild zu produzieren. Wenn ich euch auch sage, dass das, wie wir hier in Apostelgeschichte 8 lesen, wie der Heilige Geist wirkt, nicht mehr ganz 1:1 so der Fall ist, dann ist trotzdem der Gott, der dahinter steht, genau der gleiche, wie er heute wirkt. Und er hat die gleiche Macht. Und er rettet Menschen auch immer noch so. Und er wird und will retten und wirken in den Menschen, die sich von ihm leiten lassen. Und wenn wir das nicht verstehen, dass nicht da, wo Gott selber nicht wirkt, kein Mensch errettet wird, dann wird das auch nicht passieren. Deshalb das nächste Mal, wenn du mit Ungläubigen sprichst, dann erwarte den Heiligen Geist. Erwarte, dass er dir die richtigen Worte gibt. Erwarte, dass er dein Gewissen sensibel macht. Erwarte, dass er selber wirken wird. Und jetzt sagst du, ja gut, das ist ja gut und recht, aber was kommt danach? Nun, der Heilige Geist, der wird immer in die Wahrheit führen. Er wird immer zum Wort Gottes hinführen. Er wird nicht irgendetwas Magisches durch dich vollbringen, sondern er wird dich auf Christus zeigen lassen und er wird dich in Gottes Wort führen. Und das führt uns dann zur nächsten Anweisung: Erkläre das Wort Gottes. Wir lesen in Vers 30, wie Philippus jetzt hinzuläuft und er hörte ihn den Propheten Jesaja lesen und sprach: Verstehst du auch, was du liest? Nun, wenn man sich das ausmalt, ist das natürlich ein Traum, oder? Du siehst eine Person vor dir, die liest laut aus der Bibel vor sich her. Und du kannst sogar dann noch hören, was sie gerade liest. Und dann ist es ganz einfach, diese Frage zu stellen: Verstehst du eigentlich, was du liest? Erkennst du, was du liest? Kannst du mit deinem Verstand auch wirklich erfassen, was da geschrieben steht? Und die Antwort des Kämmerers ist hier: Wie könnte ich denn, wenn nicht jemand mich anleitet? Und er bat den Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Und man könnte fast Mitleid mit diesem armen Mann haben. Dieser Mann, der nach Wahrheit sucht sein Leben lang, der nach Jerusalem gegangen ist, der sich das Wort Gottes gekauft hat. In Jerusalem selbst konnte man ihm nicht helfen, weil die Juden zu sehr mit sich selber beschäftigt waren und keinen Auge hatten für einen Afrikaner, der sich hier bei ihnen in der Runde begibt. Und es ist diese Antwort, die er hier gibt. Wie könnte ich denn, wenn jemand mich nicht anleitet, die so tief blicken lässt? Es ist diese Antwort, die uns erinnern lässt an Römer 10, Vers 14, wo Paulus ausruft, wie sollen sie denn nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne eine Prediger? Und was Paulus in Römer 10 erklärt und das, was wir hier auch in Apostelgeschichte 18 ist, dass das Wort Gottes will und erklärt werden muss. Es will und es muss erklärt werden. Und das sehen wir durch die ganze Bibel hindurch, dass selbst im Volk Israel Lehrer da waren, die das Wort Gottes erklärt haben. Zum Beispiel in Nehemia 8. Wir sehen das auch in der Gemeinde, dass bis heute Lehrer da sind, die das Wort Gottes erklären. Und genau das gleiche Prinzip gilt auch in der Evangelisation, dass jeder Einzelne, der in der Begegnung mit Ungläubigen ist, das Wort Gottes erklärt wird. Und so wirkt der Heilige Geist dadurch, dass er Menschen nutzt, die wiederum sein Wort erklären. Und so setzt sich Philippus jetzt also neben diesen Kämmerer, und wir lesen dann in Vers 32 weiter, welche Passage es hier eigentlich war, mit der sie sich auseinandersetzen mussten. Vers 32, die Stelle der Schrift aber, die er las, war diese. Er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt, und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so machte er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen. Wer aber wird sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Der Kämmerer aber antwortete dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Jesaja 53. Die Stelle, die am explizitesten ist, wenn es um den Tod Jesu Christi ist. Die Stelle, die jeder Christ am meisten aus dem Alten Testament anziehen würde, wenn es darum geht, zu erklären, wie der Heilige Geist, wie Christus starb. Jetzt stellt euch aber mal vor, dieser arme Mann hätte hier das Buch Richter gelesen und von Vergewaltigungen und anderen Untaten gelesen. Oder er hätte von Lot gelesen, wie seine Töchter mit ihm schlafen. Doch Gott wirkt hier wieder in besonderer Weise, dass dieser Mann keine andere Stelle als Jesaja 53 liest. Die Stelle, die so eindeutig ist. Und die Frage, die er jetzt hier stellt, von wem redet der Prophet dies, ist eine völlig legitime Frage. Denn Jesaja ist hier nicht explizit, wer dieser Knecht des Herrn ist. Und es ist interessant, wenn man zurückgeht und schaut, dass selbst innerhalb des Judentums unter den Rabbinern es viele verschiedene Theorien gab, wer dieser Mann sein könnte. Doch es ist seit dem Evangelium, seit der Ankunft Christi und seit seinem Tod und seiner Auferstehung, dass die einzige plausible Lösung, die diese Passage erklärt, in Jesus Christus liegt. Es ist der Jesus, von dem Johannes der Täufer sprach. Er ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und so sehen wir jetzt, wie Philippus die Möglichkeit nutzt. Diese Steilvorlage, die ihm hier gegeben wird, in Vers 35, er öffnete seinen Mund und begann von dieser Schrift aus, ihm das Evangelium von Jesus zu verkündigen. Es ist diese Stelle, von der aus er jetzt das Evangelium von Jesus erkündigt. Philippus hat an diesem Zeitpunkt hier noch kein Neues Testament. Er hat noch keine von unseren Lieblingsstellen, die wir in der Evangelisation verwenden. Er hat kein Johannes 3, Vers 16. Er hat keinen Römerbrief. Was er hat, ist nur das Alte Testament. Und er nutzt jetzt diese Passage aus Jesaja 53, um von dieser Passage ausgehend zu zeigen, wie Christus das alles erfüllt hat. Und das ist es genau, wie wir es selber auch finden, wie Christus es selbst getan hat. In Lukas 24. In Lukas 24 sehen wir Jünger, die verzweifelt sind, nachdem ihr Jesus gestorben ist, die nicht verstanden haben, wie es dazu kommen kann, die alle Hoffnung verloren haben. Und diese Jünger sind auf dem Weg nach Emmaus und dann gesellt sich Jesus zu ihnen und er ruft ihnen zu in Lukas 24, Vers 25 O ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Was wir hier in Lukas 24 sehen, was Jesus macht, ist einfach nur die alte Bibel, die sie kannten, aufzumachen und ihnen zu zeigen, schaut mal, all das hat auf Christus hingezeigt, all das musste passieren. Und das, was passiert ist, der Tod Jesu, war kein Unfall. Es war völlig normal und es macht absolut Sinn, wenn ihr das Alte Testament richtig versteht. Und so ist es bis heute, wenn man das Alte Testament bis ins Neue Testament verfolgt, dann ist Christus der Höhepunkt, die Lösung zu den Problemen, die aufgezeigt werden. Paulus sagt selbst später, dass Christus das Endziel des Gesetzes ist. Und es ist das ganze Alte Testament, das sich auf diesen Höhepunkt hinbewegt. Und wir sehen ein paar Menschen im Neuen Testament, die offensichtlich das verstanden haben. Zum Beispiel Simeon und Hanna, die voller Erwartung im Tempel waren und die sich gefreut haben, weil endlich die Lösung da war. Oder einen Andreas, der zu seinem Bruder Petrus sagt, wir haben den Messias gefunden, weil er das Alte Testament richtig verstanden hat. Ein Prediger erzählt das Beispiel von einem Jungen, der in das Wohnzimmer kam, wo seine Großmutter mit offener hebräischer Bibel vor ihm lag. Jüdische Familie. Sie hat Jesaja 53 offen. Sie hat Tränen im Gesicht und sie sagt zu ihm, Mark, so ist der Junge, der Name des Jungen, ich möchte dir etwas vorlesen. Und sie las aus der Bibel diese Worte aus Jesaja 53 vor. Dann drehte sie sich zu ihm um und sagte, Mark, diese Worte beziehen sich auf unseren Messias. Den Messias von Israel. Er wird eines Tages kommen und für unsere Sünden leiden. Mark, ich habe über 40 Jahre lang nach ihm gesucht, aber er ist noch nicht gekommen. Aber du bist noch ein kleiner Junge. Vielleicht kommt er noch zu deiner Zeit. Bewahre diese Worte in deinem Herzen und warte auf ihn, denn er wird sicher kommen und Gottes Wort erfüllen. Der gläubige Jude ist bei Christus schon angekommen. Er hat's verstanden, da muss noch was kommen. Und so hatte Philippus hier die Möglichkeit, als er Jesaja 53 aufmacht, zu sagen, schau mal, er ist gekommen, er hat die Sünde hinweggenommen. Denn wer das Alte Testament kennt, der kennt das Problem der Sünde und der kennt die Hoffnung auf einen Erlöser und der erwartet diesen Erlöser. Und das ist genau diese Schelte, die den Pharisäern ständig wieder vorgehalten werden musste. Er war unter euch und es macht gemäß dem Alten Testament total viel Sinn, aber ihr seht ihn nicht. Doch wer diese Linie nachverfolgt hat und dieses Hoffnung versteht, der freut sich auch über die Lösung und der versteht die Plausibilität von Jesus selbst. Und es ist interessant, wie unspektakulär Philippus hier vorgeht. Er hätte ja sagen können zu dem Kämmerer, der Heilige Geist hat mich gerade zu dir gebracht, was ist los? Oder er hätte sagen können, du glaubst gar nicht, was mir passiert ist. Ein Engel hat zu mir gesprochen und jetzt bin ich hier. Er stellt nur die ganz einfache Frage, verstehst du, was du liest? Und er geht ausgehend von diesem Text, dem alten Text, den dieser Mann in der Hand hält, und erklärt ihm das ganze Evangelium. Wenn du mit Ungläubigen redest, musst du ihnen nichts anderes bringen als dieses alte Wort. Du musst nicht alle Religionen kennen. Du musst nicht jede mögliche Ansichtsweise kennen. Du musst dich auch nicht in irgendwelche wissenschaftliche Debatten verlieren. Das Einzige, was du brauchst, ist Gottes Wort und sein Wort allein. Jetzt fragst du dich ja, aber dann stehe ich doch total dumm da. Das glaubt mir doch keiner. Dann ist es wieder die Gewissheit, die du brauchst, dass es dieses Wort ist, das auch alleine wirksam ist. Beim Hebräer 4, Vers 12, das Wort Gottes ist lebendig, es ist wirksam. Vor Jahren hielt ich eine Jugendstunde und ich habe dann die Frage gestellt, woher, auf welcher Basis kommt der Glaube? Und es kamen x falsche Antworten. Das war nicht hier, das war vor Jahren irgendwo anders. Irgendwann sagt eine junge Dame zu mir, so ein bisschen frustriert, ja, du meinst doch nicht, das kommt aus der Bibel? Und ich sagte, doch genau, Römer 10, Vers 17. Der Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung aber aus Gottes Wort. Gutes, altes Wort. Mehr brauchst du nicht. Und das müssen wir verstehen, wenn wir mit Ungläubigen reden, wenn wir von unserem eigenen Glauben reden. Es gibt keinen wahren Glauben, der sich nur auf Erfahrungen beruft. Es gibt keinen wahren Glauben, der sich nur auf Beziehungen beruft, der sich nur auf irgendwelche Ereignisse beruft, sondern ein wahrer Gläubiger zeichnet sich dadurch aus, dass er das Wort Gottes versteht, dass er das Wort Gottes glaubt, dass er die Grundlehren der Bibel versteht, dass er versteht, dass er ein Sünder ist, dass er unfähig ist, Gott zu begegnen, dass er eine Lösung braucht und dass Jesus alleine diese Lösung ist. Und dass Jesus allein diese Lösung ist durch sein Leben, durch seinen Tod, durch seine Auferstehung. Das ist die Wahrheit, die Bibel vermittelt. Und das ist die Wahrheit, die jeder Gläubige kennt. Und das ist die Wahrheit, die auch jeder Gläubige an einen Ungläubigen kommunizieren kann. Und das ist die einzige Wahrheit, die es uns so wichtig ist, dass jeder Mensch sie kennt. Und weil sie so fundamental ist und weil sie so tragend ist und weil du sie immer wieder hörst in der Gemeinde und in deiner Bibellese, deshalb kannst auch du das Wort Gottes erklären. Denn du hast diesen Geist und du hast das Wort und diese zwei reichen zu effektiver Evangelisation. Und jetzt sagst du mir, ja, aber ich verstehe selber noch nicht alles. Und ich bin mir selber noch so unsicher. Aber das Evangelium kennst du. Du kennst, dass Jesus starb, dass er lebte und dass er auferstand. Und es ist dieses Evangelium, das genug ist. Deshalb lass dich bloß nicht einschüchtern von klugen Büchern, von studierten Leuten oder von deinen eigenen Unklarheiten, sondern sei gewiss, du kennst das Evangelium und du hast den Heiligen Geist und damit bist du ausgerüstet. Nun, wenn du das tust, wenn du die Kraft des Heiligen Geistes erlebst und dein Wort Gottes erklärst, dann darfst du dich auch auf die dritte Anweisung freuen. Erlebe Gottes Wirken. Wir lesen jetzt in Vers 36. Als sie aber auf dem Weg fortzogen, kamen sie an ein Wasser. Und der Kämmerer spricht, siehe, da ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Nun offensichtlich hatte Philippus wohl in dieser ganzen Zeit, die sie jetzt zusammen verbracht haben, sogar Zeit, die Taufe zu erklären. Und der Kämmerer ist jetzt an dem Punkt, wo er Nägel mit Köpfen machen möchte und sagt, was hindert mich, getauft zu werden? Und es kann sein, dass diese Frage auch bewegt war, dadurch, dass ihm bis zu diesem Zeitpunkt die Proselytentaufe versagt war. Die Proselytentaufe war die Taufe, die man sozusagen Juden oder Menschen, die zum Judentum konvertiert ist, auferlegt hatte. Die sollten sich beschneiden lassen und die sollten sich auch taufen lassen. Die beiden Sachen waren für ihn keine Option, weil ein Eunuche konnte nicht die Proselytentaufe wahrnehmen. Es kann also sein, dass diese Frage, was hindert mich getauft zu werden, von diesem Hintergrund geprägt ist und er sich fragt, ist da jetzt wirklich kein Stolperstein mehr? Kann ich wirklich getauft werden? Und die Wahrheit ist hier so deutlich, dass während es ihm unmöglich war, ein vollwertiger Jude zu werden, ihm im Christentum keine Barriere im Weg stand. Und in der Schlachterübersetzung finden wir jetzt noch den Vers 37, der höchstwahrscheinlich eine spätere Ergänzung ist. Da sprach Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Nun, ob dieser Vers dasteht oder nicht, sei dahingestellt. Aber das Prinzip ist deutlich, dass der Kämmerer glaubte. Er verstand das Evangelium nach einem einzigen Gespräch, nach einer einzigen Begegnung und nach dieser einzigen Erklärung, die er durch Philippus empfangen hat. Und er ist sofort überzeugt. Und so lesen wir in Vers 38, und er befahl, den Wagen anzuhalten, und sie stiegen beide in das Wasser hinab, sowohl Philippus als auch der Kämmerer, und er taufte ihn. Hier macht sich wieder einmal deutlich, dass wahrer Glauben Taten folgen lässt. Taufe ist dieser einfache Gehorsamsschritt, der erste Gehorsamsschritt im Glaubensleben häufig, der eine äußerliche Bestätigung dessen ist, was innerlich passiert ist. Und dieser Kämmerer möchte jetzt öffentlich bekennen, ich gehöre Christus. Und so ist die Aufgabe von Philippus hier in dieser Passage beendet. Und wir sehen dann in Vers 39, als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog seinen Weg mit Freuden. Philippus aber fand man zu Aschdod und er zog hindurch und verkündigte das Evangelium allen Städten, bis er nach Caesarea kam. Also Philippus wird hier entrückt, einfach von der Szene entfernt. Denn der Heilige Geist hat jetzt eine neue Aufgabe für ihn. Und hier sagt der Text uns, dass er dann kurz darauf in Aschdod ist und sich jetzt hier an der Küste Israels bis in den Norden nach Caesarea fortarbeitet. Doch den Kämmerer scheint es nicht zu kümmern. Der geht jetzt seinen Weg voller Freude. Der ist jetzt erleichtert. Er hat endlich die Lösung. Er hat endlich Jesus Christus als den Herrn erkannt. Und wie wir hier in wunderbarer Art und Weise sehen, ist, wie Gott selbst das Ganze gewirkt hat. Wie er es eingefädelt hat, den Kämmerer vorbereitet hat, Philippus die richtigen Worte gab, wie er sogar Wasser schenkte am richtigen Ort, damit dieser Mann getauft werden konnte. Und all das, was hier passiert ist, in dieser ganzen Passage, lag nicht an Philippus. Es lag auch nicht an dem Kämmerer. Es lag alleine an dem Wirken Gottes. Und so ist es bei jeder Taufe, die wir zusammen feiern, dass wir dieses Wirken Gottes feiern. Und es ist bei jedem Abendmahl, wie wir es auch heute feiern werden, dass wir das Wirken Gottes feiern. Und es ist bei jedem Gottesdienst, wo wir hier zusammenkommen, dass wir das Wirken Gottes feiern. Denn er ist es, der wirkt. Und er ist es, der Wunder sogar wirkt. Und er ist es, der in einer Art und Weise wirkt, wie es sich keiner erträumt hätte. Dass er hier Dinge fügt, die es sonst unmöglich gewesen wären. Und wenn dieser Gott, der hier Philippus rausreißt aus Samarien und nach Gaza führt, wenn dieser Gott derselbe ist noch heute, wenn er noch die gleiche Macht hat, wenn es immer noch ihm möglich ist, Unmögliches möglich zu machen, dann gibt es keinen Grund für uns, verzagt zu sein. Dann gibt es keinen Grund für uns, Begegnungen mit Sorge zu begegnen. Und es gibt keinen Grund für uns, irgendwelche Abkürzungen zu gehen und Pragmatismus und Techniken und sonst irgendwas uns einfallen zu lassen. Es gibt nur eins, mutig voranzugehen. In der Gewissheit, dass Gott auch heute noch wirkt, durch seinen Geist in dir. Dass er durch sein Wort heute noch wirkt und dass er selbst heute noch in den Herzen von Ungläubigen Wunder wirkt. Steinerne Herzen zu Fleisch macht, Tote auferweckt und ihm begegnen lässt. Er lässt geistlich Taube hörend machen, geistlich Blinde sehend machen. Das ist unser Gott. Wenn er jetzt also hier diese Barrieren, die da sind, von Herkunft und von körperlichem Zustand, ohne weiteres durchbricht, warum sollte er nicht heute noch das Gleiche tun? Lass dich nicht, wie dieser Tim, ausbremsen von dir selbst. Lass dich nicht von deiner eigenen übergroßen Sorge ausbringen. Lass dich nicht in einer rational argumentierten Idee verfangen. Lass dich nicht einschüchtern durch kluge Intelligenz, sondern tu, was Gott von dir möchte. Gib dem Heiligen Geist Raum. Erklär das Wort Gottes und erlebe, wie Gott wirkt. Du wirst auf Widerstand stoßen, das ist nicht die Frage. Und wir haben viele Beispiele davon, wo das passiert. Aber du wirst sehen, wie Gott wirkt. Lieber Vater, wir danken dir dafür, dass wir nicht allein in dieser Welt stehen, Herr. Herr, wir sehen uns selbst und wir sehen die Kämpfe, die wir haben. Und wir sehen, wie unser Fleisch danach bestrebt ist, das eigene zu suchen, das Werk Satans zu suchen, uns aus der Bahn zu schmeißen. Und Herr, wir vergessen so oft, dass diese Wahrheit, dass du mit uns bist, für uns heute noch gilt. Dass wir nicht nur einem Regelwerk folgen, dass wir nicht nur versuchen, etwas zu tun, sondern dass du selbst mit uns bist und du selbst in uns wirkst und dass du selbst uns alles gegeben hast, um in dieser Welt siegreich voranzugehen. Herr, ich bitte dich, dass auch diese Passage, die wir heute schauen durften, wieder neue Hoffnung weckt, dass du dein Werk tun wirst, komme, was wolle. Herr, ich bitte dich um Weisheit und Gnade, dass wir uns nicht von uns selbst ausbremsen lassen. Wir bitten dich darum, dass wir nicht uns selbst im Weg stehen, sondern dass du in deiner Größe dich verherrlichen und verwirklichen kannst. Amen.